Ja, wir wollen tatsächlich von 3. Mose 3 ausgehen. Und ich hoffe, dass es uns schon bewusst geworden ist und noch einmal bewusst wird und noch deutlicher wird, wie alles, was wir in Christus besitzen, alle Segnungen, gegenwärtige und auch zukünftige, hängen untrennbar zusammen mit seinem Opfertod. Seine Menschwerdung und sein Tod ist bereits das Versprechen, das Angeld dafür, dass einst Himmel und Erde neu werden und alles Böse aus der Schöpfung verbannt werden wird. Christus ist wahrhaft das Friedensopfer, der die zusammengebracht haben, die einander entfremdet waren, den Menschen, der zum Feind Gottes geworden war, wie er ihn mit Gott versöhnt, zum Frieden bringt mit Gott. Und das ist eben die Hauptaussage des 3. der 5 Opfer im 3. Mosebuch, nämlich des Friedensopfers. Nun, wir haben im Zusammenhang mit dem Speisopfer daran gedacht, dass Jesus heute, jetzt also, da wir auf der Erde leben, unser lebendiger Retter ist. Ich musste ziemlich kurz am Schluss abschließen und so blieben offensichtlich einige Fragen offen. Ich bin auch sehr froh, dass ich darauf angesprochen wurde. Und ich will darum noch 2, 3 Stellen dazu jetzt nachtragen. Wir schlagen Apostelgeschichte 7 auf. Jemand fragte, ja, ob es denn stimmt, dass Jesus als Mensch im Himmel sei. Er hat doch nicht einen Leib wie wir. Er hat einen Auferstehungsleib, einen verherrlichten Menschenleib. Er hat nicht einen Leib, der Sünde wegen sterblich ist und dem Tod unterworfen ist. Dass aber ein verherrlichter Mensch jetzt im Himmel ist, das sehen wir in Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7, die Verse 55 und 56. Apostelgeschichte 7, die Verse 55 und 56. Als ihr aber voll Heiligen Geistes unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Beachten wir, dass hier steht, Lukas, der inspirierte Historiker, hat es so präzis formuliert, Stephanus sieht Jesus, den Menschen Jesus. Es steht hier nicht Christus, es steht hier auch nicht der Herr, sondern Jesus. Weil ein Mensch, ein verherrlichter Mensch, zur Rechten Gottes ist. Und nachher sagt er es auch, ich sehe den Menschensohn. Manche übersehen diese wunderbare Tatsache, dass der Herr uns durch seinen Tod zum Retter wurde und durch sein Leben unser Retter ist. Durch seinen Tod hat er ein für allemal vollkommene Errettung gewirkt. Aber er lebt auch, um uns zu retten. Und dazu will ich noch 2 Stellen anführen und dann fahren wir fort mit dem Friedensopfer. Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5. Da steht im Vers 10. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ja, Jesus lebt, um uns zu retten. Nämlich, um uns durch alle Versuchungen, durch alle Anfeindungen hindurch zu retten, bis wir vollendet sind. Er lebt und verwendet sich für uns. Und die letzte Stelle, Hebräer 7, der Vers 25. Hebräer 7, der Vers 25. Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Also auch hier diese gleiche Tatsache, dass er durch sein Leben uns rettet, weil er lebt. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen zwischen dem Menschen Jesus auf der Erde, wie er hier lebte, und dass er, dieser Jesus, jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes ist für uns. Das hängt zusammen. Und jetzt werden wir sehen, wie der Tod des Herrn zusammenhängt mit der Vollendung des Heils. Himmel und Erde werden miteinander versöhnt werden. Gott wird auf der neuen Erde wohnen, unter erlösten, versöhnten Menschen auf ewig. Schlagen wir 3. Mose 3 auf und lesen die Verse 1 bis 5. 3. Mose 3, die Verse 1 bis 5. Und wenn seine Opfergabe ein Friedensopfer ist, wenn er sie von den Rindern darbringt, es sei ein männliches oder ein weibliches, so soll er sie ohne Fehl vor dem Herrn darbringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es schlachten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut an den Altar sprengen, ringsum. Und er soll dem Herrn vom Friedensopfer ein Feueropfer darbringen, das Fett, das Eingeweide bedeckt und alles Fett, das am Eingeweide ist, und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen, das an den Lenden ist und das Netz über der Leber, samt den Nieren soll er es abtrennen. Und die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar räuchern, auf dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer ist. Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Das besondere Merkmal des Friedensopfers ist, dass der Priester und auch der, der das Opfertier brachte, und jeder sonstige Reine davon essen durften. Vom Brandopfer durfte niemand essen. Vom Speisopfer durfte nur der Priester essen, vom Friedensopfer durften alle essen. Und das gibt uns eben den Hinweis auf die besondere Bedeutung dieses Opfers. Es geht um Gemeinschaft. Es ist ein Opfer, das Gemeinschaft herstellt. Nun, dass der Altar Gemeinschaft herstellt, das sagt uns auch das Neue Testament. 1. Korinther, Kapitel 10, da steht das im Vers 18. 1. Korinther 10, Vers 18. Und dass das eben durch Essen geschieht. Essen vom Opfer bedeutet Gemeinschaft. 1. Korinther 10, Vers 18. Seht auf Israel nach dem Fleisch, sind nicht die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar und dann auch in Gemeinschaft untereinander. So ist die Bedeutung des Friedensopfers dies. Jesus Christus hat durch seinen Opfertod Gemeinschaft hergestellt. Die Gemeinschaft des Sünders mit Gott, dem er entfremdet war. Die Gemeinschaft des verfeindeten Sünders, dem Gott nun zum Vater wird. Römer Kapitel 5, Verse 1 und 2 zeigen, wie das Werk Jesu Christi und Frieden zusammengehören. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerechtfertigt durch den Glauben an sein Blut, wie Römer 3 sagt. Also durch seinen Tod. Diese Rechtfertigung bringt Frieden, Gemeinschaft. Der Kolosserbrief sagt in Kapitel 1 im Vers 20, Kolosserbrief, Kapitel 1, wir lesen von Vers 19 an, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Ja, hier sagt es auch Paulus, auf der Grundlage des Opfers Jesu Christi soll einst die ganze Schöpfung von allen Folgen der Sünde befreit werden. Kein Tod wird mehr sein. Nichts mehr, das Gott entfremdet und auseinanderreißt. Nichts mehr. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Schauen wir uns jetzt die symbolischen Einzelheiten an. Wir werden uns hier relativ kurz fassen, denn ich will im zweiten Teil dieses Referats von der Vollendung des Heils sprechen. Anhand der letzten Kapitel des Buches der Offenbarung. Aber zuerst jetzt einige symbolischen Einzelheiten. Es fällt uns auf, dass das Friedensopfer männlich oder weiblich sein konnte. Das Brandopfer musste männlich sein, denn das Brandopfer spricht, wie wir gesehen haben, von der Entschiedenheit, von der energischen, bewussten Hingabe des Sohnes Gottes an den Willen des Vaters. Er hat sich Gott geopfert. Beim Friedensopfer geht es mehr um die Ergebnisse seines Opfertodes. Das, was er vom Vater empfängt und dann den Seinen gibt. Wir bekommen Anteil an dem, was Christus vom Vater empfangen hat. Darum konnte dieses Opfer auch ein weibliches Opfertier sein, das eben für das Empfangende spricht. Nehmen wir eine Stelle, die gerade von Frieden spricht, die das neutestamentlich bestätigt, Johannes 14, Vers 27. Johannes 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Der Herr empfängt und gibt all das, was er von seinem Gott und Vater empfangen hat. Auch bei diesem Opfer, beim Friedensopfer, musste der Opfernde die Handauflegung auflegen, Identifikation. Auch dieses Opfer war am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Durch das Opfer des Herrn haben wir Zugang zu Gott und Frieden mit Gott. Das Blut wurde gesprengt. Beim Brandopfer ging es mehr darum, dass das Blut zu Gott redet. Beim Friedensopfer geht es mehr darum, dass das Blut zum Gewissen der Menschen redet. Es verkündigt uns von einem vollbrachten Werk. Es verkündigt uns von Frieden, den wir durch dieses Werk haben. Gott hat das Werk seines Sohnes angenommen und damit sind auch wir von Gott angenommen. Dann wird ausdrücklich gesagt, dass das Fett am Altar verbrannt werden musste, steht im Vers 4. Etwas weiter unten steht ausdrücklich, nämlich im Vers 17, dass Fett und Blut nicht gegessen werden durfte. Beides musste geopfert werden. In Vers 17 steht das. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern, in allen euren Wohnsitzen, alles Fett und alles Blut sollt ihr nicht essen. Das Fett gehörte Gott, das Blut gehörte Gott. Das Fett war das Beste am Tier. Nun, das verstanden die Alten ohne Mühe. Wir verstehen das heute nicht so gut als Überernährte, die wir meistens große Angst vor Fett haben. Dabei ist Fett wirklich das Beste. Wenn man einige Jahre ein bisschen ärmlich leben muss, dann weiß man das. Und das wissen die Älteren unter uns, die solche Zeiten durchgemacht haben. Und so durften die Israeliten selbstverständlich vom Fett der Tiere essen, die sie schlachteten zur Speise. Aber von den Opfertieren nicht. Denn da sollte etwas ausgedrückt werden, nämlich, dass das Beste für Gott war. Das heißt, dass Christus, er hat sein ganzes Leben und sein Opfer Gott gebracht. Es war auch Gott allein, der den Wert seines Werkes ermessen konnte. Und das ist ja unser Glück, dass der Wert des Opfers Jesu Christi nicht daran liegt, wie viel wir an ihm an Wert erkennen können, sondern daran, was Gott an diesem Opfer erkennt. Und das rechnet Gott uns zu. Gott ist vollkommen zufriedengestellt, seine Gerechtigkeit vollkommen erfüllt, seiner Liebe vollkommen Genüge getan durch den Tod seines Sohnes. Und das sieht Gott und rechnet es uns an. Ich will eine Stelle dazu aufschlagen, die das sehr eindringlich zeigt. Und zwar bei den Anordnungen zum Passahlamm. Da steht ausdrücklich in 2. Mose Kapitel 12. Vers 13. Das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Das war das Entscheidende. Gott sah das Blut, darum ging er an ihnen vorüber. Die Israeliten sahen das Blut nicht. Einige saßen drin und die mussten einfach glauben, dass der Vater es an die Türpfosten gestrichen hatte. Sie sahen es nicht, verstanden es vielleicht auch nicht ganz. Gott sah es. Und so durfte auch das Blut nicht gegessen werden. Das Blut war für Gott, um das bewusst zu machen, dass Gott allein den Wert des Blutes und den Wert des Opfers Christi einschätzen kann. Es war um Gottes Gerechtigkeit und um Gottes Liebe Genüge zu tun. Dann heißt es beim Friedensopfer, dass man die Nieren zusammen mit dem Fett auf dem Altar verbrennen durfte, musste. Die Nieren. Wofür stehen die Nieren? Einmal ganz allgemein für das Innere. Psalm 7, Vers 10, der Herr prüft Herz und Nieren. Das bedeutet, Gott prüft und sieht auf das Innere des Menschen. Also ein Hinweis auf das Innere, wiederum auf das Innere, das Verborgene Jesu Christi. Die Nieren stehen nun in Sonderheit für den Verstand. Das verstehen wir aus Psalm 16, Vers 7. Den Herrn werde ich preisen, der mich beraten hat, sogar bei Nacht unterweisen mich meine Nieren. Die Nieren nennt David hier als den Ort, an dem man Unterweisung empfängt. Ist also der Verstand. Dann stellt Gott dem Hiob die Frage, Hiob 38, Vers 36. Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Also die Weisheit, der Verstand des Menschen, der Sitz des Verstandes, die Nieren. Die Nieren wurden auf den Altar gelegt und dort verbrannt. Und das bedeutet auf unseren Herrn bezogen, er hat seinen Gott geliebt mit seinem ganzen Verstand. Mit seinem ganzen Verstand. Das wird in den Evangelien auch deutlich hervorgehoben, dass der Herr ganz genau wusste, was er tat, weshalb er es tat, welchen Weg er ging und was ihm bevorstand. Und obwohl er es genau wusste, ist er diesen Weg doch gegangen. Wiederholt sagt er den Jüngern, ich lese nur ein Beispiel, Matthäus 16, Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Muss, göttliche Notwendigkeit, weil Gott wollte, dass Erlösung geschehe. Er wusste genau, was ihn erwartete. Und mit vollem Wissen darum ist er den Weg gegangen. Und das zeigt, wie sehr er seinen Gott und wie sehr er die Menschen liebte. Unmittelbar vor seiner Gefangennahme sagte er, steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Er wusste alles genau. Er wusste den Tag, er wusste die Art seines Todes. Wir wissen weder den Tag noch die Art unseres Todes, also in den meisten Fällen. Es gibt natürlich Ausnahmen, jemand sitzt in der Todeszelle und weiß, morgen werde ich am Strang enden. Nun, Gott hat uns dieses Wissen der Art und des Tages unseres Todes vorenthalten. Das ist eine gnädige Vorkehrung Gottes, denn wir ertrügen das Wissen nicht darum. Prediger 9, Vers 12 sagt das ausdrücklich. Prediger 9, Vers 12. Prediger 9, Vers 12, denn der Mensch weiß auch seine Zeit nicht, wie die Fische, die gefangen werden, im Verderben bringenden Netz, und wie die Vögel, die in der Schlinge gefangen werden, wie diese werden die Menschenkinder verstrickt, zur Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt. Wie dankbar sind wir, dass wir es nicht wissen müssen. Aber der Mensch, Jesus, er wusste alles. Und vor allem wusste er und verstand er, was es bedeuten würde, zur Sünde gemacht zu werden. Er sah diesen furchtbaren Kelch vor sich. Und dieser Anblick erfüllte ihn mit Ängsten, für die wir keinen Namen wissen. Er sagte es den Jüngern, Matthäus 26, Verse 37 und 38. Matthäus 26, Verse 37 und 38. Er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Sein vollkommener Verstand Er fasste die ganze Tragweite der Sünde, die Bedeutung der Sünde, was Sünde vor Gott ist. Er verstand auch die ganze Tragweite der Gerechtigkeit Gottes, die zu ihrem Recht kommen sollte. Und dass das nur auf diesem Weg ging. Dass er zur Sünde gemacht wurde und den ganzen Zorn Gottes trug, die ganze Gottverlassenheit. Ja, er verstand, warum er zur Sünde gemacht und verlassen werden musste. Er verstand auch das Entsetzen, wenn wir es so sagen dürfen. Das Entsetzen im Herzen des Vaters, den Sohn zu verlassen. Und er sah auch das Entsetzen in seiner eigenen Seele voraus, von Gott verlassen zu sein. Und mit diesem Wissen, mit vollkommenem Verstand, liebte er Gott, ging er den Weg, den Gott ihm gewiesen hatte. Ja, er hat Gott mit seinem ganzen Verstand geliebt. Es heißt dann in Kapitel 3 im Vers 5, die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar räuchern. Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn, ein lieblicher Geruch zum Wohlgefallen Gottes. Welche Wonne hat Gott an seinem Sohn? Er liebte den Sohn von Ewigkeit her, steht in Johannes 17, Vers 24. Ewig! Und wie muss er den Sohn geliebt haben, wenn es möglich ist, noch tiefer und noch inniger geliebt haben, als er den Gehorsam des Sohnes sah bis zum Äußersten, zum Wohlgefallen Gottes. Hier haben wir die Grundlage für beides. Erstens für unseren Frieden mit Gott und für unsere Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Frieden mit Gott, weil wir wissen, Gott ist durch die Hingabe des Sohnes, durch das Werk des Sohnes, vollkommen geehrt. Gottes Gerechtigkeit ist Genüge getan. Wie wir in diesem Lied so schön singen, Preis sei dir, o Lamm, in der vierten Strophe ungefähr heißt es, nun ist Gott geehrt, Satans Macht zerstört, freigemacht unzählige Scharen, die des Todes Beute waren. Gott in dir geehrt, Satans Macht zerstört. Gottes Gerechtigkeit ist proklamiert worden. Gottes Liebe ist proklamiert worden. All das, was die Sünde des Menschen beständig in Frage stellt. Die Sünde des Menschen ruft immer laut, Gott ist nicht gerecht, Gott ist nicht heilig und Gott ist nicht Liebe. Beständig. Und nun ist Gott geehrt. Der Opfertod Jesu Christi hat bewiesen, proklamiert, vor aller vernunftbegabten Schöpfung im Universum, Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Und da, wo Gott mit vollkommenem Wohlgefallen ruht, sind auch wir zur Ruhe gekommen. Da kommt unser Gewissen zur Ruhe. Da finden wir Frieden. Wir wissen, dieses Werk hat Gott angenommen. Dieses Werk hat Gottes Gerechtigkeit Genüge getan. Meine Sünde ist nicht mehr und Gott ist gerecht. Gott ist gerecht geblieben, als er mich von meiner Sünde und Schuld lossprach. So ist also das Friedensopfer, das Opfer Jesu Christi, die Grundlage unseres Friedens mit Gott, auch des Friedens in der Seele. Ich bekomme dadurch auch die subjektive Gewissheit, jetzt ist Gott mein Vater. Jetzt bin ich nicht mehr sein Feind. Jetzt bin ich sein Kind, geliebt bei Gott. Und dann ist das Opfer Jesu Christi auch die Grundlage der Gemeinschaft. Alle durften davon essen. Gott aß auch gewissermaßen davon. Es wird so ausgedrückt, es ist eine Speise des Feueropfers dem Herrn. Wie eine Speise für Gott. Und dann essen die Priester davon und dann essen alle Beteiligten, die rein sind davon. Alle essen davon, haben Gemeinschaft am gleichen Opfer. Der Vater liebt den Sohn. Und nun lieben wir den Sohn Gottes auch. Und das macht, dass wir jetzt mit dem Vater Gemeinschaft haben. In der Freude über den Sohn Gottes, in der Liebe zu ihm. Und das bindet auch uns alle zusammen. Warum sind wir alle hier in diesem Saal? Ja, weil wir alle Jesus Christus lieben. Er ist es, der uns zieht, der uns verbindet, der uns eins macht. Wir wären ja sonst alle als gute Eidgenossen auch gute Individualisten. Und wir wären alle als gute Kinder, Söhne Adams, auch alle Egoisten mit eigenen Wünschen, Vorstellungen, Lebensprogrammen. Und wir gingen, ein jeder von uns, seinen eigenen Weg. Wäre der Herr nicht, den wir alle lieben, darum sind wir hier zusammen. Das verbindet uns miteinander. Das ist wie die Grizzlybären. Die Grizzlybären sind eben, wie Grizzlys sind, Einzelgänger. Und ja, so brummende Einzelgänger, lieber allein für sich. Ich habe letzten Sommer, als ich in meiner Heimat in Schweden war, gesehen, an wie großes Revier ein Braunbär für sich allein hat. Ein Braunbär allein, so viel wie der ganze Kanton Thurgau. Ja. Die sind eben gern allein für sich. Aber es gibt eine Zeit, da sind alle Grizzlybären zusammen. Wisst ihr wann? Dann, wenn die Lachse über die Stromschnellen springen. Dann versammeln sie sich alle. Was ist es, das sie zusammenbindet? Ein gemeinsames Interesse. Dann sind sie alle zusammen. Und Christen sind ja manchmal auch wie Grizzlybären. Ja, wirklich. Manchmal etwas mürrisch, manchmal etwas brummig, manchmal etwas bärbeißig. Aber es geht etwas, das die Christen alle zusammenbringt und haben sie alle gemeinsam Freude an der gleichen Sache. Alle gemeinsame Freude am gleichen Herrn und an seiner Erlösung. Und da werden wir eins, nur da, sonst nicht. Das Friedensopfer schafft eben Frieden mit Gott, Frieden untereinander. Das schafft, das wirkt unser Herr, diese wunderbare Aussöhnung mit Gott und miteinander. Nun, ich fasse kurz zusammen die Bedeutung des Friedensopfers. Auf der Grundlage des Opfers haben die Gläubigen Frieden mit Gott, Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Christus hat in seinem Tod unsere Feindschaft gegen Gott überwunden. Und er hat auch die Feindschaft zwischen Menschen, exemplarisch dargestellt an Juden und Heiden, beendet. Und beide in einem Leib mit Gott versöhnt. Das kann Gott. Das kann Gott durch seinen Sohn. Christus ist das Friedensopfer. Ich will die entsprechenden Stellen dazu lesen. 1. Johannes 1. Die Verse 3 und 7, 1. Johannes 1, die Verse 3 und 7. Was wir gesehen und gehört haben, und Johannes meint, wir haben den Sohn Gottes gesehen. Er redet also vom Sohn Gottes. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Dann der Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Dann zur Feindschaft. Kolosser 1, Vers 20. Kolosser 1, Vers 21. Und euch, die einst entfremdet und Feinde wart der Gesinnung nach, in den bösen Werken hat er nun versöhnt im Leib seines Fleisches durch den Tod. Und Epheser 2, 14 bis 16. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Nun, dieses Opfer des Herrn ist die Grundlage, der Anfang der Vollendung des Heils. Die Vollendung des Heils hat schon angefangen. Darum sagen die Apostel ja auch, dass die Endzeit mit dem Kommen Christi begann. Das Ende der Zeitalter ist mit dem Christentum gekommen. Steht in 1. Korinther 10. Und in dem Sinn ist das Ende gekommen, genau in dem Sinn, mit dem Erlösungswerk Jesu Christi hat die Vollendung des Heils angefangen. Und so sicher wie der Herr am Kreuz für uns gestorben ist und wir wissen, unsere Sünden sind vergeben, so sicher wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Unauflösbar miteinander verbunden. Und das ist eine wunderbare Botschaft, das ist eine frohe Botschaft, das zu wissen. Und so wollen wir uns jetzt vier Tatsachen ansehen aus dem Kapitel 19, 21 und 22 aus dem Buch der Offenbarung. Erstens die Hochzeit des Lammes. Da geht es um vollkommene Gemeinschaft mit dem Herrn. Das, was jetzt angefangen hat, im Glauben und im Geist, wird zur vollkommenen Gemeinschaft werden im Schauen, in der vollen Vereinigung mit ihm. Also die Hochzeit des Lammes, dann der neue Himmel und die neue Erde. Dort wird der Hauptgedanke sein, keine Sünde mehr, nichts mehr, das trennt und entfremdet, gar nichts mehr. Dann drittens, das himmlische Jerusalem. Das ist vollkommene Gemeinschaft untereinander, eine Stadt ist ja eine große Gemeinschaft von Menschen. Und viertens, das Paradies Gottes. Dort ist alles vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Nichts Böses mehr, das trennt, kein Fluch mehr und vollkommene Gemeinschaft untereinander. In knappen Zügen wollen wir uns das jetzt ansehen. Offenbarung 19, Verse 6 bis 10, die Hochzeit des Lammes. Ich lese nur die Verse 6 und 7. Offenbarung 19, Verse 6 und 7. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Ja, die Hochzeit des Lammes. Das ist die Vollendung der Gemeinschaft des Erlösten mit seinem Erlöser. Und das wird ein Tag so großer Freude sein, das wird ein Tag unbeschreiblichen Glücks sein, das wird ein Tag nie endenden Glücks sein, das wird ein Tag der Freude und des Glücks ohne Schatten, ohne Kummer und ohne Reue sein. Das wird ein Tag sein, an dem ein Glück beginnt, das nie abnimmt. Wir können uns das eben nicht vorstellen, weil wir noch unter den Bedingungen des Buches Prediger leben, unter der Sonne. Und unter der Sonne wird alles, das schön ist, irgendwann einmal schwach und verblasst. Jedes noch so schöne Lied, es ist schön, es ist verklungen. Eine Weile bleibt ein Widerhall in unserer Seele, aber es verblasst. Und wir können das ein neu gelerntes Lied nicht zu oft hintereinander singen. Irgendwann mal geht es nicht mehr. Und darum können wir uns das fast nicht vorstellen. Nein, wir können es uns nicht vorstellen. Wir können es uns nur gedanklich irgendwie vergegenwärtigen. Es wird ein Tag kommen, an dem eine Freude beginnt, die nur wächst, die ins Unendliche wächst. Und das wird mit folgenden Ausdrücken wird das deutlich gemacht. Zunächst heißt es hier, die Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser. Wir hörten eben vom Volk, das da am Meer wohnt, am Atlantik wohnt, die Niederländer, die wissen, wie das ist. Nun, ich bin zum Teil in Schweden aufgewachsen, dort donnert das Meer nicht so doll. Das ist ein Binnenmeer. Aber am Atlantik, dort donnert es ganz gehörig, ganz tüchtig. Und wenn so richtig so ein Sturm ist und meterhohe Wellen, dann ist das Tosen der Brandung so laut, man hört gar nichts anderes, man hört seine eigene Stimme nicht. Das bedeutet, dann wird nur noch eine Stimme gehört werden. Keine andere Stimme mehr. Was wird das für ein Tag der Glückseligkeit sein? Wir freuen uns ja jetzt schon, wenn wir im stillen Kämmerlein für uns Stunden oder Minuten haben, wo wir aus vollem Herzen den Herrn preisen können. Und noch schöner ist es, wenn wir in der Gemeinschaft der Heiligen gemeinsam den Herrn rühmen. Aber das ist ja selten. Meistens sind wir unter Menschen und da ist lauter, sind lauter Stimmen, die Gott entweder verhöhnen, verlästern oder er wird totgeschwiegen. Ein lautes Getöse von Auflehnung und Sünde gegen Gott. So dass man diese Stimme, die Gott die Ehre gibt, fast nicht hört. Fast nicht hört. Aber dann wird es umgekehrt sein. Dann wird nur noch diese Stimme gehört werden. Alles wird nur noch dem die Ehre geben, dem die Ehre gehört. Dem Schöpfer und dem Erlöser. Und was könnte das Herz des Kindes Gottes glücklicher machen, als dieser Gedanke, der Tag kommt? Da wird endlich Gott geehrt werden. Nur noch diese Stimme da sein, die ihn ehrt. Und es wird auch begründet, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Endlich, endlich. Endlich wird jeder Wille, der gegen ihn aufgestanden ist und gegen ihn aufsteht, wird gebrochen sein. Alles, was sich gegen ihn erhebt, wird niedergeworfen sein. Nichts und niemand wird mehr sein, das gegen Gott aufsteht. Gar nichts. Alles ihm untertan. Alles. Und das ist Glückseligkeit. Warum ist unsere Welt ein Ort des Jammers? Genau aus dem Grund. Weil in dieser Welt 1000 Willenskräfte sind, alle im Widerstreit gegen Gott und gegeneinander auch noch. Genau deshalb. Warum war der Garten Eden eben ein Paradies, weil dort nur ein Wille regierte? Und der Himmel wird genau deshalb ein Ort der unbeschreiblichen Glückseligkeit sein, weil dort nur ein Wille regiert. Einzig der Wille unseres Gottes. Er herrscht, alles ist an ihm untertan. Und das ist Glückseligkeit. Und wir sehen, wie das zusammenhängt, dass er regiert und seine Liebe. Denn im nächsten Vers steht Hochzeit des Lammes. Das ist der gleiche Gott, der Allmächtige und er, der die Hochzeit eingeht, ist der gleiche Gott. So ist eben Gott. Er, der Allmächtige, ist gleichzeitig der Gott grenzenloser, unbegreiflicher Liebe. Elihu hatte das verstanden und er sagt in einer Rede an Hiob, siehe, Gott ist erhaben oder Gott ist mächtig und doch verachtet er niemanden. Obwohl er so groß ist, dass er uns nicht braucht, ist er Liebe. Und so verbindet er sich mit seinen Erlösten und dazu wurde er Lamm. Ein größerer Kontrast lässt sich ja gar nicht denken. Der Allmächtige und das Lamm, der Inbegriff von Hilflosigkeit und Schwäche. Aber so wurde er, um zu erlösen und um erlöste Menschen ewig mit sich zu verbinden. Das erinnert uns an die Worte des Herrn, die hat nur Lukas überliefert. Die Worte des Herrn, die er den Jüngern sagte, als er das letzte Mal mit ihnen zusammen war, bevor er in die Nacht hinausging, gegriffen wurde, um nachher am Tag darauf gekreuzigt zu werden. Lukas 22, Vers 15. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und dann hat er, als er das Mahl einsetzte, von dem Tag gesprochen. Er sagte, ich werde hinfort vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es neu trinken werde im Reich meines Vaters. Mit Sehnsucht hat er dieses Passa gefeiert. Ja, es war seine Wonne, seine Sehnsucht, seine Erlösten bei sich zu haben. Und der Tag kommt, der Tag der Erfüllung kommt, er ist da. Dann der zweite Abschnitt, Kapitel 21 der Offenbarung, die Verse 1 bis 8, sprechen vom neuen Himmel und der neuen Erde. Wir lesen nur die vier ersten Verse. Offenbarung 21, 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dieser letzte Vers, den wir jetzt gelesen haben, macht uns deutlich, dass aller Kummer, aller Schmerz, alle Trauer, aller Tod so lange bestehen werden, als die erste Schöpfung ist. Denn es wird begründet, all diese Dinge werden nicht sein, denn das Erste ist vergangen. Erst wenn die erste Schöpfung vergangen ist, kommt diese neue Schöpfung, in der es nie mehr einen Tod geben wird. Und warum wird es nie mehr einen Tod geben? Weil es nie mehr Sünde geben wird. Es wird keinen Sündenfall mehr geben. Das kann man ganz deutlich zeigen anhand der Bibel. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Aber zuerst beachten wir dieses Wort neu. Insgesamt steht viermal dieses Wort neu, also dreimal in den Versen 1 bis 4 und ein viertes Mal im Vers 5. Neu. Neuer Himmel, neue Erde, neu. Neu, aber in einem ganz bestimmten Sinn. Nicht neu so wie die paar Schuhe, ich weiß nicht, was Sie für Schuhe anhaben, vielleicht sind die schon 3 Jahre alt. Und wenn die Schuhe tüchtig ausgetreten sind, ja, dann müssen wir ein neues Paar Schuhe kaufen. Und die sind dann eben so lange neu, bis sie wieder ausgetreten sind. Hier ist das nicht gemeint. Es ist nicht so, dass diese Erde jetzt halt abgenützt worden ist, die alte Erde, jetzt gibt es eine neue. Und wieder von vorne anfangen, die auch nach einigen Jahrtausenden alt und abgenützt ist. Nein, neu der Art nach. Eine völlig neue Art. Und zur neuen Art, und das macht das wirklich Neue aus, ist, die neue Schöpfung kann von Sünde nicht heimgesucht werden. Nun, es gibt viele Dinge, die verstehen wir nicht. Vielleicht werden wir sie verstehen, wenn wir beim Herrn sind. Wir verstehen nicht, warum Gott die erste Schöpfung so schuf, dass sie von Bösem heimgesucht werden konnte. Wir haben keine Antwort drauf. Wir wissen nur, es kam so. Wir wissen auch, es ist unsere Schuld. All das wissen wir. Aber wir verstehen es nicht. Aber wir wissen genug und dafür können wir Gott nie genug danken. Wir wissen genug, um vom Bösen, in das wir gegangen sind, freizukommen. Und wir wissen genug, dass Gott Liebe ist und dass er gerecht ist. Das hat er bewiesen daran, dass er Erlösung wirkt auf diesem Weg. Und nun wissen wir, dass Gott eine neue Schöpfung bereitstellt, und diese neue Schöpfung wird besser sein als die erste. eben darin besser, sie kann nicht mehr von Sünde heimgesucht werden. Nun, das steht ja schon in den Lehrbriefen der Apostel. Johannes sagt an einer Stelle, dass eben der neue Mensch, der aus Gott geborene, kann nicht sündigen. Das ist so wunderbar, das zu wissen. Die neue Schöpfung kann nicht wie Adam wieder in die Sünde gehen. Adam konnte in die Sünde gehen. Der neue Mensch kann nicht in die Sünde gehen. Das sagt Johannes, kann nicht sündigen. Wird die gleiche Natur haben wie der Mensch Jesus, er konnte nicht sündigen. Und so kann auch der Mensch in Christus, kann nicht sündigen. Ich meine jetzt nicht, dass wir als Christen nicht Sünden begehen. Wir sündigen immer noch. Aber das sind eben Sünden, die wir im Unglauben und in der alten Natur tun. Aber die neue Natur kann nicht sündigen. Das ist der neue Mensch und der neue Mensch in der neuen Schöpfung. Es wird nie mehr einen Sündenfall geben. Das Erste ist vergangen. Es wird keinen Tod mehr geben. Nichts mehr, das trennt. Und diese neue Schöpfung wird so herrlich sein, so wunderbar sein, so unbeschreiblich, schön und groß, überwältigend herrlich, dass wir allen Kummer vergessen werden, den wir in diesem Leben gehabt haben. Manchmal bekommt man sehr großen Kummer. Kummer über sich, Kummer über die Sünde, Kummer über diese Welt. Und ich habe schon Augenblicke erlebt, ich musste aufhören, darüber nachzudenken. Ich habe schier den Verstand daran verloren. Über all dem Bösen, das in der Welt ist. Und man kann sich, wenn man zu lange darüber nachdenkt, fast hintersinnen daran, was denn der Sinn dieses Ganzen sein soll. Dieser furchtbare Jammer der Sünde. Und hier lesen wir eine neue Schöpfung, eine neue Erde, keine Sünde mehr, kein Tod mehr. Und dann wird Gott unsere Tränen abwischen. Und das heißt, er wird dann so zu unseren Herzen reden, dass wir begreifen, es war kein Schade, es war nicht verkehrt, es war richtig, es war alles gut. So kann nur Gott trösten. Und wie er es tut, wie das hier ausgedrückt wird, das ist noch einmal unbegreiflich. Er tröstet uns wie eine Mutter ihr Kind. Dieser allmächtige, unumschränkte Gott nimmt uns auf seine Knie und streicht uns die Tränen aus den Augen, so wie Mutter es machte, als sie von der Schule nach Hause kam und irgendetwas passierte und wir weinten. Und dann nahm sie uns und herzte uns und fuhr nachher mit der Hand übers Haar und tröstete uns, eben nur eine Mutter kann. Und so wird Gott uns trösten. Über allen Kummer hinweg ewig trösten. Ja, das verdanken wir alles unserem Herrn Jesus. Sonst hätten wir ja keinen Trost. Nie Trost. Dann das Dritte. Das himmlische Jerusalem. Das ist die vollkommene Gemeinschaft der Heiligen. Die vollkommene Gemeinschaft, eine Stadt, himmlisch, kommt von Gott. Vers 10. Er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Heilig, ohne Sünde, eine Stadt, vollkommene Gemeinschaft, aus dem Himmel. Das muss aus dem Himmel kommen. Das irdische Jerusalem war immer voller Sünde, immer. Voller Sünde. Aber dieses wird heilig sein und darum vollkommene Gemeinschaft. Weil keine Sünde da ist, ist auch vollkommene Gemeinschaft untereinander. Es gibt nichts so Schlimmes wie Sünde. Sünde ist das Übel. Es entfremdet uns Gott, es entfremdet uns einander. Und der Herr hat in seinem Opfertod die Sünde abgeschafft, uns mit Gott versöhnt und die Gemeinschaft von einander entfremdeten Menschen hergestellt. Und das gehört zu unserem ewigen Glück. Wir verdanken es unserem Herrn. Und es bleiben uns noch einige Augenblicke, und die will ich für die letzten Verse nehmen. Offenbarung 22, die Verse 1 bis 5. Das Paradies Gottes. So wird es genannt im Sendschreiben an Ephesus, das Paradies Gottes, also nicht das irdische. sein neues Paradies, ein besseres Paradies. Dort wird es keinen Versucher geben, keine Sünde geben. Das Paradies Gottes. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein und Nacht wird nicht mehr sein. Und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vom Thron Gottes geht Leben aus. Und das glaubt der Sünder ja gerade nicht. Gerade das glaubt er nicht. Er meint, Leben und Glück bestehe darin, ohne Gott zu leben. Selber zu leben, wie ich will. Dabei ist das unser ganzer Jammer und Fluch. Und dort, wo man sich dem Thron, dem Willen Gottes unterwirft, wird man merken, erfahren, dass ein Strom des Lebens uns zufließt. Von da fließt der Strom des Lebens. Und in der neuen Schöpfung wird nur Gottes Wille sein und kein anderer. Und darum wird kein Fluch mehr sein, kein Jammer mehr, kein Kummer mehr, kein Schmerz mehr. Und seine Knechte werden ihm dienen. Dann werden wir ihm endlich frei und ohne Fesseln dienen können. Das bekümmert uns ja auch immer wieder, dass wir den Herrn nicht so loben können, wie wir eigentlich wollten. Dass wir ihm nicht so dienen können, wie er es wert ist. Dass so vieles hindert, bremst, zurückhält, Unverstand, Trägheit, manchmal Sünde. Dann werden wir ihm frei und voll dienen können. Endlich! Endlich! Und dann wird dienen reine Wonne sein. Jetzt ist es immer auch vermischt mit Tränen und mit Ringen und Kampf. Dann wird es reine Wonne sein, reines Glück. Und wir werden sein Angesicht sehen. Sein Angesicht. Wir werden ihn, endlich ihn sehen, den wir nicht gesehen haben und doch lieben. Wir lieben ihn, wir lieben ihn. Und wie gerne, gerne würden wir ihn sehen, dann werden wir ihn sehen. Und dieser Anblick, ja, der erfüllt überhaupt den Sinn unserer Sehfähigkeit. Gott hat dem Menschen darum Augen gegeben. Genau darum, um Gott zu sehen. Gott zu sehen. Und solange ein Mensch diesen Anblick nicht kennt, wir kennen ihn jetzt geistlich, selig sind, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Wer das nicht kennt, der muss mit den Augen immer von dahin dorthin gehen, immer irgendetwas suchen, das seine Begierde zu sehen und zu sehen und zu sehen stillt. Und es wird nie gestillt. Nie. 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 Aber dieser Anblick wird uns ewig beglücken, sodass wir nichts anderes mehr je sehen wollen als sein Angesicht. Und dann wird Nacht nicht mehr sein. In der ersten Schöpfung gab es eben Tag und Nacht. Der neuen Schöpfung wird nur noch ein ewiger Tag sein. Gott selbst ist dann unser Licht. Wir brauchen dann keine sekundären Lichtquellen mehr, wie die Sonne oder den Mond. Gott selbst ist dann unser Licht. Er wird über uns leuchten und darum können wir herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sein Licht wird den Erlösten beides geben, die Erkenntnis und den Verstand, die sie dazu brauchen. Daher werden sie nie versagen. Sie werden sich nie gegen ihn auflehnen. Das Licht wird sie daran hindern. Sie werden sein Angesicht sehen und werden es daher auch nie wollen. Sie werden auf immer wissen, wer ihr Gott ist. Sie werden wissen, dass er sie mit ewiger Liebe geliebt hat. Und sie werden ihn darum selbst immer lieben, mit einer Liebe, die ins Unendliche wächst. Und im Unendlichen wird ihre Liebe gleich tief, gleich stark, gleich weit sein, wie die Liebe Gottes, mit der er sie geliebt hat.